Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute so zahlreich hier begrüßen zu dürfen. Hans-Joachim Gercke in Freiburg vorstellen zu wollen, heißt nun wahrlich Eulen nach Athen tragen. Und bei einem Althistoriker, der über zwei Jahrzehnte in Freiburg für das antike Griechenland einstand, unterstreicht dieses Bild noch in einem weiteren Sinne das fast Unnötige eines solchen Vorhabens. Wenn ich mich jetzt gleichwohl von der, wenn auch eher vergeblichen Hoffnung, jemand unter Ihnen kennt, der Herrn Gercke nicht, motivieren lasse, ihn hier kurz vorzustellen, so drückt sich darin die Freude und Dankbarkeit dafür aus, dass er unsere Einladung zu einem Vortrag übernommen hat. Hans-Joachim Gercke, 1945 in Salzgitter geboren, studierte Geschichte, klassische Philologie, Philosophie und Pädagogik an der Georg-August-Universität Göttingen. Hier wurde er 1973 von Alfred Heuss mit einer Dissertation zu Phokion promoviert. Den Assistentenjahren bei Heuss folgte im April 1982 die Habilitation in alter Geschichte und noch im selben Jahr wechselte Herr Gercke als Professor für alte Geschichte an die Universität Würzburg. 1984 nahm er dann den Ruf auf einen Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin an. 1987 wechselte er an die Albert-Ludwigs-Universität. Weitere Rufe lehnte Achim Gercke ab und lehrte bis zum März 2008 in Freiburg. In diesen Jahren hat er nicht nur als international bedeutender Gelehrter maßgeblich zum hohen Ansehen unserer Universität beigetragen. Auch in den akademischen Selbstverwaltungsgremien hat sich Herr Gercke beispielhaft und mit außerordentlicher Wirkung engagiert. Er war zweimal Dekan seiner Fakultät, zuletzt von 2006 bis 2008. Er gehörte mehrere Jahre dem Akademischen Senat an und war von 2000 bis 2006 Mitglied des Universitätsrats. Für die Freiburger Forschungslandschaft von erheblicher Bedeutung und Nachwirkung war auch die auf ihn zurückgehende Initiative zum Sonderforschungsbereich 541 Identitäten und Alteritäten, dessen erster Sprecher er von 1997 bis 2000 war. Viele heutige Professorinnen und Professoren aus unterschiedlichen Disziplinen verdanken ihren Karrierestart diesen damals größten geisteswissenschaftlichen deutschen SFB. Ich könnte mühelos den Rest des Abends mit den Hinweisen auf Hans-Joachim Gerkes vielfältige Tätigkeitsbereiche ausfüllen, sei es in den Beschlussgremien der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Gerda-Henkels-Stiftung oder auch der Stiftung Preußischen Kulturbesitzes. Erwähnt werden muss aber, dass 2008 Herrn Gerkes akademische Vita nochmals eine bedeutsame Wende nahm, als er die Wahl zum Präsidenten des Deutschen Archäologischen Instituts annahm und nach Berlin wechselte. Bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2011 leitete Herr Gercke das international zu den bedeutendsten deutschen Kulturinstitutionen zählende DAI. Während seiner zweiten Berliner akademischen Phase wurde Herr Gercke zudem Honorarprofessor sowohl der Freien Universität wie auch der Humboldt-Universität, da beide sich der fachlichen Kompetenz dieses hochrangigen Wissenschaftlers versichern wollten und ihn auch in den Vorstand des Berliner Exzellenzclusters Topoi wählten. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass neben dem einflussreichen Wissenschaftsmanager und Organisator Hans-Joachim Gercke vor allem auch ein ausgesprochen kreativer Forscher steht. So verwundert es auch nicht, dass er aufgrund seiner wissenschaftlich herausragenden Leistungen 1999 als ordentliches Mitglied in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt wurde. 2009 wurde er als Mitglied in die Academia Europaea aufgenommen und in diesem Jahr schließlich auch in die Nationale Akademie der Wissenschaften, also in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Wie nicht anders zu erwarten, steht hinter solch herausragenden Ehrungen ein eindrucksvolles Œuvre, das sich bei ihm zusammensetzt aus einer Vielzahl von Büchern, Aufsätzen, aus Editionen und Herausgeberschaften bedeutender Zeitschriften wie Clio oder Knommern, aber auch von Buchreihen wie dem Handbuch der Altertumswissenschaften. Ich möchte an dieser Stelle Pars pro Toto auf die zum Bestseller avancierte kleine Geschichte der Antike verweisen, die im Beck Verlag erschienen ist. Denn was sich wunderbar leicht und eingängig liest, zeugt von großer Meisterschaft. Diese Meisterschaft erreicht, wie Goethe sagt, wer gedankliche Tiefe in der Anschaulichkeit einer funkelnden Oberfläche auszuspielen vermag. Nichts nämlich ist so schwer, wie eine komplexe Thematik so anschaulich werden zu lassen, dass der Leser auch ohne eigenes jahrelanges Fachstudium sich am Ende seiner Lektüre durch die Erfahrung und Erkenntnis des Autors umfassend und gründlich belehrt sieht. Ich bin sicher, dass uns das heute auch mit seinem Vortrag widerfahren wird. Lieber Achim, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und zu uns sprichst und uns einen Vortrag hältst, den du betitelt hast, Die geschichtliche Zeit und die Uhr des Historikers.
Spektabilis. Lieber Hans Helmuth, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studentinnen, liebe Studenten, Schülerinnen und Schüler. Ich bin sehr gerne natürlich hierher gekommen. Das ist mir immer eine Freude, hier zu sprechen. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt sozusagen auch dauerhaft oder längerfristiger wieder hier bin. Und möchte aber, da mein Vortrag viel zu lang sein wird, gleich in medias res gehen. Die beiden Facetten des Themas, die durch das Wörtchen und signalisiert werden, beschreiben oder signalisieren die Grundunterscheidung, die wir beim Begriff Geschichte haben. Wir reden einmal von dem Geschehen, von der Vergangenheit, gleichsam dem Objekt, und auf der anderen Seite von der Annäherung an die Geschichte. Also einerseits sind das die res geste und auf der anderen Seite die Historia rerum gestarum. Wir haben es also einerseits mit einem entfernten Gegenstand zu tun und andererseits auch mit unserem Blick auf diesen Gegenstand als diejenigen, die sich einen Reim darauf machen. Das Erleben in der Vergangenheit, und das heißt hier konkret die Zeitvorstellungen in der Vergangenheit, und unser Blick, oder um im Bild zu bleiben, unsere Uhr. Das kommt nun auch zum Ausdruck in meiner Gliederung, und ich beginne gleich mit dem ersten Teil. Wenn man sich mit Zeitvorstellungen beschäftigt, wird man wohl davon ausgehen können, dass wir es hier mit einer anthropologischen Konstante zu tun haben, mit etwas, was dem Genus Humanum, mindestens unserer Spezies, Homo sapiens sapiens, innewohnt. Auch und wahrscheinlich schon mit einer gewissen Komplexität. Jedenfalls deutet man gelegentlich Wandmalereien in der Höhle von Lascaux als Bezüge auf Sternbilder und somit Beobachtungen im astronomischen Bereich. Wenn wir uns historisch-anthropologisch, nicht nur historisch, sondern historisch-anthropologisch dem Thema Zeit in der Vergangenheit nähern, dann werden wir vor allen Dingen darauf zu achten haben, welche Konstanzen es gibt, welche Gemeinsamkeiten und welche Spezifika, welche spezifischen kulturell bedingten Differenzen wir feststellen können. Angesagt ist also ein vergleichender Blick. Und das, was dann sofort aber sichtbar wird, ist, dass die Zeit, von der der Historiker spricht, primär eine soziale Zeit ist. Über die Zeit wird innerhalb von Kulturen und Gesellschaften sozusagen verhandelt. Sie wird, wenn Sie so wollen, um diesen gern gebrauchten Begriff aufzunehmen, sie wird konstruiert. Wenn ich nun von einem vergleichenden Blick spreche, dann muss ich natürlich Sie gleich daran erinnern, dass ich eine natürlich nur sehr begrenzte Kompetenz dafür habe. Denn ich müsste ja eigentlich, wenn ich gerade historisch-anthropologisch vorgehe, beginnend mit primordialen Jäger- und Sammler- bzw. Pflanzergesellschaften und müsste enden bei komplexen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts und deren jeweiligen Zeitvorstellungen. Das kann natürlich ein einzelner Mensch gar nicht leisten, aber ich glaube, ich habe einen gewissen Vorteil, weil ich Althistoriker bin und mich mit einer Kultur beschäftige, der griechisch-römischen Kultur, oder eine Weile beschäftigt habe. Hans Helmuth Gander hat das eindrucksvoll und viel zu positiv beschrieben. Mit einer Gesellschaft, die hat eine große Spannbreite von sehr primordialen Strukturen der Landwirtschaft beispielsweise, die sich von der des dritten Jahrtausends, wo sich das dritte Jahrtausend vor Christus und das 19. Jahrhundert nach Christus nicht prinzipiell unterscheiden. Subsistenzwirtschaft, das Leben von der Hand in den Mund in Bauerngesellschaften, die auch in entwickelten Perioden der antiken Geschichte 70-80% der gesamten Bevölkerung ausmachen. Auf der anderen Seite höchst komplexe und uns manchmal sehr modern anmutende Zustände, auch vor allen Dingen gedankliche Konstruktionen, Konzeptionen und Ideen, die man gerne als die Wurzel unserer eigenen Wissenschaft, Mathematik und Physik sieht, zum Beispiel in der vorsokratischen griechischen Philosophie. Dazu aber auch sehr komplexe und großräumige politisch-soziale Organisationen, wie eine der größten Schöpfungen der Weltgeschichte überhaupt, das Imperium Romanum. Also ein großes Spektrum von relativ schlichten und elementaren Zuständen bis zu hoch elaborierten gesellschaftlichen und intellektuellen Formen. Und auf diesem Wege will ich mich bewegen, indem ich zunächst, und das nur idealtypisch, zwei Elemente von Zeit bezogen auf historische Gesellschaften unterzeichne, eine sozusagen elementare Zeit und eine elaborierte Zeit. Wobei ich deutlich sagen muss, und das werden Sie in meinem Vortrag hoffentlich auch merken, dass sie sich durchaus überschneiden und überlappen und dass es da konkrete Wechselbeziehungen gibt, übrigens schon sehr, sehr früh. Die elementare Zeit, und die kann man sicherlich auch weit über die Epoche zurückverfolgen, die wir durch archäologische Funde oder gar durch Schrifttexte, schriftliche Quellen belegen können, wo wir direkte Spuren haben. Die elementare Zeit ist ja vorgegeben durch die, wenn man von der biologischen Uhr des Menschen selber einmal absieht, das ist ein Sonderproblem, wenn wir jetzt die Zeit als ein soziales Phänomen nehmen, ist sie von der geteilten Beobachtung der Natur geprägt, auf die man angewiesen war. Gerade Gesellschaften von Pflanzern und Tierzüchtern, also das nach der Neolithischen Revolution. Vor allen Dingen der Rhythmus von Saat, Aussaat und Ernte war wichtig und die damit zusammenhängenden Beobachtungen, das heißt aber auch der Verlauf eines Tages, die Zirkularität des Geschehens, die Monde und die Jahre der Sonne. Elaborierte Zeit möchte ich den Aspekt nennen, in dem in irgendeiner Weise basierend auf diesen elementaren Beobachtungen Zeit strukturiert, berechnet, gemessen wird oder in der über Zeit reflektiert wird oder in der die Zeit in gewisser Weise ästhetisiert wird, in der man also jenseits der schlichten, aber mal philosophisch-wissenschaftlichen Reflexion mit Zeit künstlerisch, literarisch, auch bildkünstlerisch spielt. Wie gesagt, dabei gibt es Überschneidungen. Und was in meiner Gliederung, irgendwie muss man das dem Stoff ja sortieren, was in meiner Gliederung wie ein Ablauf erscheint, wie eine Entwicklung, ist in Wirklichkeit und zwar schon sehr früh miteinander verquickt. Das wird aber deutlicher, wenn ich Ihnen die Beispiele gebe. Und das schönste Beispiel eigentlich, und darüber bräuchte ich, das könnte ich Ihnen eigentlich vorlesen, dann hätten Sie eigentlich schon den richtigen Zugriff, ist das Werk eines griechischen Poeten, den wir ungefähr um 700 vor Christus datieren. Hesiod, der einen Epos geschrieben hat, den Hexametern, mit dem Titel Erga kai hemerai, Werke und Tage. Und es ist genau die Beschreibung von Tagwerken im Verlauf eines agrarischen Jahres. Und hier haben wir bereits eine wunderbare Kombination elementarer Beobachtungen und elaborierter Beobachtungen. In den Versen 448 folgende heißt es, es ist so, das Gedicht richtet sich an einen Gegenüber, dem Ratschläge erteilt wird, damit man ordentlich was verdient. Man soll nämlich, das ist die Quintessenz dieses Gedichtes, arbeiten und fleißig sein. Und es gibt ungefähr einen Satz, das ist vielleicht das Motto, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Obacht, die Übersetzung ist von Tassilo von Schäffer. Obacht, gib, sobald du des Kranichs Stimme erlauschest, wenn sein alljährlicher Ruf aus der Höhe der Wolken vernehmbar, das ist das Zeichen zum Säen und meldet des regnichten Winters Nahen. So ist der erste Beobachtung. Sie müssen sich vorstellen, wir sind nicht in Freiburg, sondern in Griechenland. Und die Kraniche ziehen nach Süden. Sie kennen ja auch die Kraniche des Ibikus vom Isthmus von Korinth. Die werden beobachtet, die werden wahrgenommen. Der Kranichschrei ist zu hören. Und wenn der ertönt, ist es Oktober. Ist es Oktober und dann weiß man, jetzt müssen wir anfangen, die Saat vorzubereiten. Denn in Griechenland hat es vorher monatelang nicht geregnet. Geregnet wird viel. Geregnet. Der Boden, der beste Boden, ist knochentrocken. Da kommen Sie mit der Hacke und dem Pflug normalerweise gar nicht rein, es sei denn, es regnet. Wer weiß aber, wann das Regnen anfängt? Wir gucken auf den Kalender. Aber wenn Sie keinen haben, ist es schwierig. Der Juni, immer Sonnenschein. Der Juli, immer Sonnenschein. Der August, immer Sonnenschein. Der September, immer Sonnenschein. Da kommt ab und zu mal Gewitter. Aber warum soll es plötzlich anders werden? Aber es wird anders. Zeus lässt es regnen, und zwar im Oktober. Nach dem, was die Griechen heute den späten Sommer nennen, das Sommerchen, Kalokerati, ist in der Regel Regen zu erwarten. Dann muss man warten, bis der Boden genug durchweicht ist, und dann kann man pflügen und natürlich auch säen. Wenn der Kranich. Also Alarm, Achtung, jetzt muss aber alles fertig sein. Man kann es aber noch schöner formulieren. In demselben Gedicht, etwa 60 Zeilen vorher, 383 FF, wenn das Gestirn der Plejaden, der Atlastöchter, emporsteigt, dann beginne die Ernte. Doch Pflüge, wenn sie hinabgehen. Sie sind 40 Nächte und 40 Tage beisammen eingehüllt. Doch wenn sie wieder im kreisenden Jahre leuchtend erscheinen, erst dann beginne die Sichel zu wetzen. Also ist es Brauch bei Feldbau. Ob man dem Meere nahe behaust ist oder in weit umgebenden Tälern, fern der wogenden See, auf einem fetten Gefilde wohnt. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen mit diesem Auf- und Untergang der Plejaden, das Siebengestirn, das auch wir sehen können, und das in dieser frühen Astronomie eine zentrale Rolle spielt. Gerade wegen dieser Konnotationen. Was heißt das, wenn sie emporsteigen? Wenn also die Ernte beginnt, oder wie es am Ende des Zitates heißt, die Sichel gewetzt werden muss, also die Ernte vorbereitet werden muss. Es ist das, was man in der Astronomie den Frühaufgang nennt. Dann sind die Plejaden sichtbar vor dem Aufgang der Sonne, also früh in der Morgendämmerung. Sie gehen gleichsam auf, nachdem sie vorher verschwunden waren, weil sie so parallel mit der Sonne liefen, dass man sie nicht sehen konnte. Da waren sie, wie es hier so schön heißt, 40 Nächte und 40 Tage beisammen eingehüllt. Sie haben sich zur Ruhe gelegt. Aber nun der Punkt, der durch den Kranichschrei markiert war, wird hier präzisiert. Pflüge, wenn sie hinabgehen, wenn die Plejaden runtergehen, das ist der Frühuntergang, wenn sie morgens früh in der Morgendämmerung beim Untergang beobachtet werden können. Und das kann man glücklicherweise, und das ist das Schöne bei der Astronomie, ja, da haben wir immer festen Boden unter den Füßen. Das kann man nämlich berechnen. Und da kann man jetzt sagen, dass wir bei 10 Grad, wenn die Sonne 10 Grad unter dem Horizont steht, ist das der 27. Oktober. Bei 14 Grad wäre es der 31. Oktober. Also ungefähr in dieser Zeit. Wir kommen genau in dieselbe Zeit. Da muss es losgehen. Da hat es nämlich schön geregnet, der Kalokeraki Anfang Oktober ist vorbei, eine Woche Regen, und jetzt muss man aber alles richtig vorbereitet haben. Die Sichel gewetzt bzw. das Saatgut bereitet, die Ochsen müssen jetzt ran und der Flug muss aus dem Keller geholt werden und wieder geschärft werden. Und das alles muss eben rechtzeitig vorbereitet sein. Dann geht's los. Wir sehen also hier eine ganz faszinierende Kombination von astronomischen Beobachtungen. Und das ist nun etwas, was wir auch in anderen Kulturkreisen beobachten können. Da möchte ich Ihnen nur mit ein paar Bildern einmal signalisieren. Es ist eines der großen Phänomene der prähistorischen Forschung, dass man in Kreisen, in Vorrichtungen, in verschiedenen Epochen seit der Jungsteinzeit Hinweise auf solche astronomischen Himmelsbeobachtungen hat, die etwas zu tun haben mit der Ernte. Hier haben wir, das ist natürlich Reklame, das hat mein Freund Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, ein sehr agiler Mann und übrigens, das darf ich hier ruhig mal sagen, eines der, wenn nicht das beste Museum für Vor- und Frühgeschichte befindet sich in Halle. Das müssen Sie unbedingt gesehen haben, das ist alleine schon eine Reise nach Halle wert. Und er in der Nähe im Schloss Goseck, beim Schloss Goseck, hat man ausgegraben so einen Kreis mit Pfostenlöchern, die hat man dann so ergänzt. Und man hat festgestellt, dass die Öffnungen, die sich in diesem Kreis befinden, einen Bezug haben zu den Sonnenwenden. Sommersonnenwende und Winter. Und zwar in der Sonnenaufgang an einem bestimmten Tag, der Winter- bzw. Sommersonnenwende, geht durch eine solche Schneise. Hier sieht man gleichzeitig noch etwas anderes, diese monumentale Eingebung, die man natürlich ganz besonders gut kennen aus Stonehenge. Und Sie wissen alle, dass darüber furchtbar viel spekuliert wird. Stonehenge ist jetzt nach neuen Datierungen die ältere Phase auf 3500 vor Christus datiert, während das, was Sie vor Schloss Goseck, dieser astronomische Ring, wie man das meinetwegen nennt, ist 5000 vor. Besonders interessant finde ich ein Beispiel, das vor ganz kurzer Zeit hier sogar in Südwestdeutschland durch die Lokalpresse gegangen ist. Das ist nämlich der Magdalenenberg in Villingen-Schwenningen. Und da hat man schon vor einigen Jahren bei archäologischen Untersuchungen, also ein holländischer Kollege namens Allard Mees vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, festgestellt, dass hier also in diesem Hügel, es ist ein Hügelgrab, ein klassisches Hügelgrab der Hallstattzeit, 7. Jahrhundert, das kann man archäologisch relativ schnell erkennen, ist ausgegraben worden und da drin befindet sich nun ein zentrales Grab. Und da ringsherum, das ist sozusagen der Boss, der Fürst, sagen wir da. Da ringsherum sind andere Bestattungen von den Gefolgsleuten, Anhängern. Die sind alle, wenn man die mal miteinander verbindet, bilden die Sternbilder ab. Dann gibt es, das ist sehr charakteristisch für keltische Bestattungen, Pfosten, die ringsherum, das kann man auch im Glauberg sehen, wo jetzt ein wunderbares Museum in der östlichen Wetterau eröffnet wurde. Dann sind da so Pfosten ringsherum, die markieren hier das, die Sommer, die Sonnenwenden im Sommer und im Winter, beziehungsweise die Mondwenden auf ihren größten jeweiligen Extremen. Denn der Mond wendet sich ja genauso wie die Sonne. Das hat man alles beobachtet und dann hat man die Toten also entsprechend bestattet. Aufgrund der hier gegebenen Konstellation kann man sogar ausrechnen, ich muss mal nachschauen, dass dieses Kalenderwerk, was hier dokumentiert ist, passt auf den Sommer des Jahres 618. Und das wird bestätigt durch dendrochronologische Untersuchungen an den Hölzern. Da sagen wir, das ist ein Volltreffer. Ja, das freut uns, wenn wir sowas hinkriegen. Das passiert aber leider nur sehr selten. Und jetzt habe ich natürlich da ein kleines Musterstück. In dieser ist die berühmte Himmelsscheibe von Nebra, die um 1600 vor Christus, also nochmal 1000 Jahre vor diesem keltischen Grab, unter die Erde gekommen ist, aber vorher schon mehrere Verwendungen hatte. Nämlich nach der Qualität dieses Silbergoldes oder vergoldeten Silbers und Goldes, vier verschiedene Phasen, die man auch noch ganz gut erkennen kann. Wir haben ursprünglich zwei Mondphasen, den Vollmond und die Mondsichel und insgesamt 32 Gestirne, wobei uns eins auffällt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das Siebengestirn, die Plejaden, allem Anschein nach, mit ihrer offenbar schon damals bekannten astronomisch und agrarischen Konnotation. Das war die ursprüngliche. Dann hat man, aus welchen Gründen auch immer, in der zweiten Phase hier so zwei Bleche an die Seite gebracht. Das eine ist hier verschwunden, hat aber auch da, genau wie hier, dran gestanden. Das ist eine spätere Zutat. Noch später setzt man dieses gefiederte Ding, das man früher als Sonnenbarke gedeutet hat, so ein mit kleinen Federn versehenes Ding dazu, von dem wir noch nicht genau wissen, was das eigentlich soll. Und anschließend hat man noch hier Löcher in den Rang und offenbar eine Fassung gemacht, dass man dieses Ding, von dem man nicht mehr wusste, was es bedeuten sollte, irgendwie noch dekorativ benutzt hat als Standarte bei Kulthandlungen. Und dann wurde es begraben und zwar mit einer Ausstattung, Schwert, wie wenn man einen Fürsten bestattet. Es wurde also über Jahrhunderte hinweg als etwas ganz besonders Wichtiges angesehen, auch in einer Zeit, als man offenbar gar nicht mehr wusste, was das sollte. Was uns zugleich lehrt, nebenbei gesagt, dass technischer Fortschritt und Kenntnis auch wieder verloren gehen kann, was wir Historiker ziemlich genau wissen und gelegentlich erforschen können. Das signalisiert nun etwas anderes, was besonders wichtig ist, nämlich, das hat nicht nur, was wir da sehen, hat nicht nur eine praktische Bedeutung. Für die praktische Bedeutung hätte man sich vielleicht tatsächlich mit dem Schrei des Kranichs zufrieden geben können. Hier ging es um möglichst genaue Präzision. Es muss genau stimmen. Und das, dass man so präzise ist, das ist religiös begründet. Die Götter wollen es ganz genau wissen. Die Opfer müssen dann und dann, und zwar präzise, sozusagen auf die Minute oder jedenfalls auf den Tag, aber eben auch auf die Tageszeit genau verrichtet werden. Dafür darf ich Ihnen auch einen wunderbaren Text zitieren, denn das Privileg meines Vaters ist, dass wir so wunderbare Texte haben. Hesiod. Jetzt habe ich eine Komödie des Aristophanes, aufgeführt im Jahre 423, eine Auseinandersetzung mit Wissenschaft, mit intellektuellem Leben, die Wolken. Was für Philosophen hat er immer, das wisst ihr ja, nicht? Sokrates kommt davor und so weiter. Und da gibt es ein Problem bei diesen Wissenschaftlern und bei den Athenern, der Kalender ist in Unordnung. Und das finden die Götter gar nicht gut. Da heißt es jetzt, einer der Götter spricht die Menschen an, dennoch habt ihr auf ihre Tag, ihre, nämlich der Mondgöttin Selenes Tag, nicht pünktlich Acht und werft sie durcheinander, kunterbunt. Darum lesen ihr die Götter ein Kapitel jedes Mal, wenn sie nach der alten, die Göttin selber nach der alten Rechnung zählend kommen, an die Götter nach der alten Rechnung zählend kommen und kein Fest treffen und um Schmaus und Opfer schnöd geprellt nach Hause gehen. Ist ja klar. Ich meine, die Götter sind davon an, die müssen das ja kriegen, sonst haben die nichts zu essen. Sind ja Gott sei Dank unsterblich, aber Hunger ist auch nicht schön. Denn am Tage, wo ihr opfern solltet, richtet ihr, foltert ihr. Wenn wir Götter aber einen Festtag haben, etwa wenn wir um Memnon trauern oder um Sarpedon, opfert ihr Wein und lacht und scherzt. Drum haben wir auch dem Hyperbolos, der Amphiktyonenbote heuer war, vom Haupt den Kranz, wie er die Göttinnen gerissen. Merken soll er sich's fortan, dass man seine Lebenstage nach dem Mondlauf ordnen soll. Hier ist interessant, schwer zu verstehen. Das ist typisch für diese Komödie, ist eine Anspielung auf einen bekannten Politiker der Zeit, eine bekannte Figur, Hyperbolos, der hatte eine kultische Funktion und dem ist dabei offenbar durch einen Windstoß oder was sein Kranz, beim Opfer oder bei Kulthandlung hat man immer einen Kranz und ist ihm vom Kopf gerissen worden. Aber so haben die Menschen das auch gedeutet, das haben die Götter verursacht, weil die sich geärgert haben. Das ist jetzt eine Komödie, da ist es ganz harmlos. Aber wenn die Götter richtig böse sind, dann gibt es eine Missernte oder eine Seuche oder ein Erdbeben mit Tausenden von Toten. Die lassen nicht mit sich spaßen. Und darum muss das alles so genau gehen. Und so greift das ineinander, dass das praktisch gut ist, dass man rechtzeitig die Felder bestellt. Das gefällt auch den Göttern. Dann kriegen nicht nur die Götter was zu essen, sondern auch die Menschen. Das ist alles miteinander verwoben. Und ich habe Ihnen diese Beispiele aus dem griechischen Kulturkreis gelegt und aus anderen. Aber dahinter steckt der alte Orient und Ägypten, wo über Jahrtausende hinweg dieses System sich etabliert hat. Denn da musste man noch genauer hingucken, weil das war nicht so einfach wie mit dem normalen Regen. Da konnte man sagen, ja gut, jetzt kommt im Oktober regnet es, auch da gibt es eine Regenzeit. Aber in Mesopotamien und in Ägypten hatte sich das Klima im 5. Jahrtausend und im 4. Jahrtausend verschlechtert. Es wurde immer trockener, das Wasser wurde immer knapper, eine knappe Ressource. Man war darauf angewiesen, die Flüsse Euphrat und Tigris bzw. den Nil zu benutzen. Baute Kanäle, Deiche, schuf eine Organisation. Und einen, wie Marx gesagt hätte, einen Überbau, nämlich die Vorstellung der kosmischen Ordnung bei den Ägyptern, der Ma'at, dass alles ineinander greift, ein verantwortliches Pharao, dass dieses große Uhrwerk funktioniert. Und darum sind diese Babylonier und die Ägypter die Meister der Zeitrechnung geworden. Da sie eine Kultur hatten, die Jahrtausende Bestand hatte, konnten sie so lange die Zeit registrieren und aufzeichnen, dass sie in der Lage waren, Sonnen- und Mondfinsternisse vorherzubestimmen. Und wenn sie das konnten, dann konnte man ihnen auch zutrauen, dass sie überhaupt die Zukunft voraussagen konnten. Und das ist die Wurzel der Astrologie, wie wir sie noch kennen. Das waren die Chaldäer, das sind die Babylonier, die haben es zu den, waren die Spitzenkenner in der Kenntnis der Zukunft, weil sie in einer Tradition groß waren, die diese Sternbeobachtung perfektioniert hatte, und zwar seit Jahrtausenden. Bei den Griechen war das alles etwas schlichter, kleinere Gesellschaften, herrschaftsfrei, und mit dem Kalender war es eine liebe Mühe. Wie gesagt, die Götter lieben es genau, und wir selber, das darf ich vielleicht auch nur am Rande erwähnen, wir selber, und selber ist das ja auch klar, wenn wir zum Beispiel an das große Problem der Datierung, der Fixierung des richtigen Termins für das Osterfest denken. Das ist ein großes Thema, das Osterfest richtig, und warum die Russen und die Griechen, also die Orthodoxen, heute immer noch zum anderen Zeitpunkt das Osterfest feiern, hängt damit zusammen, dass man anders rechnete in den verschiedenen Kulturen. Und wer sich dann durchsetzte, hing im Übrigen auch ein bisschen von der Macht ab. Zum Beispiel, ob man sich zum Papst hielt, ob man katholisch war oder nicht. Soweit zur gregorianischen Kalenderreform. Die Griechen haben auch die wesentlichen religiösen Feste an klar markierbare Daten gebunden. Beispiel Olympische Spiele. Die Olympischen Spiele sind, wir wissen leider nicht genau wann, am zweiten oder dritten Vollmond nach der Sommersonnenwende. Die war relativ genau feststellbar. Übrigens gab es in diesem, sowohl bei den Griechen als auch bei den Römern, immer ein Amtsjahr. Das heißt, die verantwortlichen gewählten Amtsträger hatten nicht wie bei uns eine Legislaturperiode von 4 Jahren, sondern immer nur von einem Jahr. Wir sprechen auch von Annuität. Und das fing in der Regel an einem astronomisch markierten Punkt an. Zum Beispiel bei der Sommersonnenwende oder bei der Wintersonnenwende oder bei den Herbst- oder Frühjahrsäquinoxien, je nachdem. Und das war bei den Griechen, die da so ähnlich waren wie die Schweizer. Bei den Schweizern sagt man ja, das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Und bei den Griechen war es von Polis zu Polis verschieden, nur dass die Griechen ungefähr 20 Mal so viele Polis hatten wie die Schweiz Kantone. Bei den Römern war das etwas zentraler geregnet. Und der römische Kalender nun, der zeigt, das ist ja nochmal ein kleiner Blick, damit Sie sich orientieren können, wo ich jetzt bin, nämlich beim Punkt 1.2, weil nämlich, ich habe das schon angedeutet, dieser agrarische Kalender, der verwoben ist mit Religion und Kultus, dieser agrarische Kalender ist zugleich der politische Kalender. Der strukturiert das Amtsjahr, wie gesagt, und ist für alles Mögliche wichtig. Und daher ist es immer eine hoheitliche Aufgabe, den Kalender zu regeln. Das liegt aber in der Hand von Priestern, weil der Grundsatz des Kalenders ein religiöser ist. Übrigens, wenn ich das mal sagen darf, auch bei uns, denn die Feiertage sind religiös konnotiert. Der Sonntag ist ein christlicher Feiertag und hängt mit dem Christentum zusammen, und ob man nun Christ ist oder nicht. Hier haben wir Sonntag und keinen Schabbat oder kein Freitagsgebet. Oder nehmen Sie die Wochentage, die sind die Planeten, die man beobachten kann. Wobei man Sonne und Montag zurechnet. Dann haben wir den Sonntag, den Montag, den Dienstag. Der Dienstag ist der Gott Mars. Ziu, Zischtig heißt es noch im Dialekt hier, ist der Kriegsgott, der Mars, also der Planet Mars, der auch ein Gott ist. Dann haben wir den Mittwoch. Na, Mittwoch ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ja, das ist Mitte der Woche, das ist eine andere Herleitung. Aber im Französischen heißt dieser Tag Mercoledì und im Italienischen, im Französischen heißt es Mercredi und im Italienischen Mercoledì, und da steckt natürlich der gute Merkur drin oder auch Wotan, den wir aus dem Wednesday kennen. Und dann kommen wir zu dem Donnerstag, das ist natürlich der Donnergott Thor oder der Planet Jupiter, der höchste Gott. Und dann kommen wir zu der Freya, Äquivalent, das germanische Äquivalent für Venus bzw. Aphrodite. Und der Saturn ist der Saturday, der Samstag, der bei uns vom Sabbat her geleitet ist, wie dann der Sonntag natürlich der Tag der Sonne ist und passenderweise dann auch der Tag des Herrn. Aber das ist dann wieder eine andere Zählung. Diese Vorstellung ist also uralt, dass man von daher die Woche nach sieben Teilen, nach sieben Tagen unterteilt, was man nicht machen muss, wie wir gleich beim römischen Kalender sehen. Der römische Kalender beschert uns nun ein wunderbares Beispiel. Ich hoffe, dass Sie das einigermaßen lesen können. Das ist hier so eine... Könnt ihr es nicht lesen, oder? Ich kann es Ihnen aber kurz mal vorstellen. Wir haben also hier einen Kubus mit drei Rubriken auf vier Seiten beschrieben. 3 mal 4, 12 gibt die 12 Monate. Hier geht's los. Da steht Mensis, Januar. Dann steht Dies, 31. Die Monen sind am fünften Tag. Dies, die Stunden des Tages sind irgendwie 8,5, Nacht entsprechend länger, Sol im Kapricorn, die Sonne steht im Steinbock, der passenderweise auch hier drüber eingezeichnet ist, der Monat steht unter dem Schutz der Juno, Tutela Junonis, und dann steht hier Palus Aquitor, ja, der Sumpf zieht Wasser, ist ja klar, ist Regenzeit, der wird immer noch sumpfiger, also wässriger. Salix Harundo Keditur, Weiden und Schilfrohr werden geschnitten. Und was haben wir da unten? Keditur. Sacrificantur, Sacrificat dies Penatibus. Es wird den Penatengöttern geopfert. Hier haben wir das alles zusammen. Das gilt jetzt auch hier für die anderen Eintragungen vom Februar und vom März. Die Verbindung eines agrarischen mit einem kultischen Kalender und mit genauen Monatsangaben. Und dann darüber hinaus noch ein anderes Beispiel aus der römischen Kaiserzeit. Eine Inschrift, die ist hier stark ergänzt. Das Dunkle sind die erhaltenen Teile. Den Rest kann man aber aus vergleichbaren Inschriften, die sind hier aus der Zeit des Kaisers Augustus, sehr spät, aufgezeichnet. Sie haben hier die einzelnen Monate. Von Januar bis Dezember, und hier, da steht das ist der Interkalar, der Schaltmonat, der da eingeschaltet wird, hier hinten, darunter stehen die Tage, hier ergänzt 27 und so weiter, und hier habe ich mal einen Ausschnitt von den Monaten April, Mai und Juni, also diese Rubrik hier, damit Sie das ein bisschen deutlicher, Sie sehen hier zunächst damit, sagen wir mal mit dem roten A fängt die Woche an. A, B, C, D, E, F, G, H. Man zählt das einfach mit Buchstaben durch und sieh da, sie haben einen Tag mehr. Wir sehen, das ist kein Kalender, der jetzt von den Planeten her gedacht ist. Sie haben dann dahinter hier N, 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 N. Manche der Tage haben eine Bezeichnung, das sind die Nonen. Das wäre jetzt also der, in diesem Falle sind wir im April, der 5. April, die Iden, Idus. Und hier zusätzliche Angaben für wichtige Feste. Die Parilia zum Beispiel am 21. April, das Fest der Gründung Roms, jedes Jahr 753, übrigens auch der Gründung des Deutschen Archäologischen Instituts, aber nicht 753 vor Christus, sondern 1829 nach Christus. Parilia oder Palilia. Wichtig sind, dass die einzelnen Tage eine Qualität haben. Die wird in der Urform durch ein N oder ein F markiert, in der zweiten Rubrik. N heißt Nephas und F heißt Phas. Und es bedeutet, wenn Nephas ist, dann darf man aus religiösen Gründen bestimmte Handlungen in der Öffentlichkeit, Rechtshandlungen und politische Handlungen nicht vollziehen. Ist verboten, weil es ein Sakrileg ist. Ist sozusagen Feiertag. Und dabei gibt es zwei Kategorien, die später kommt dazu. Die eine hat hier diese Abkürzung N. Sieht aus wie ein NP in Ligatur. Das heißt Ferie. Das sind noch strengere Festtage. Das sind also Nephastage, an denen man keine öffentlichen und juristischen Handlungen verrichten darf. Und hier sind ganz besonders wichtige Festtage. Und da haben wir unsere Ferien. F. Und dann gibt es hier sehr häufig F und C. Der C ist eine später, das heißt comitialis, da darf man zwar keine privatrechtlichen Handlungen vollziehen, aber Volksversammlungen, Komitien abhalten, das heißt politisch agieren. Man unterscheidet zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht. So war der römische Kalender strukturiert und Sie sehen hier, da gibt es zum Beispiel hier, ist ganz viel N. Ja, im April, da läuft nicht viel. Ja. Kann der Bundestag nicht zusammenkommen, oder? Ja, es ist alles festgelegt. Und die Römer haben übrigens, da komme ich gleich noch drauf, den Kalender ja ein bisschen gerichtet. Die hatten ursprünglich 355 einen Mondkalender mit 355 Tagen und haben immer bei Bedarf einen Monat dazwischen geschaltet, den Interkalarmonat. Ne? Das hat aber der Julius Caesar ja abgeschafft, der hat ja ein neues System eingerichtet. Trotzdem ist in diesem späteren Kalender wird der Interkalarmonat immer noch mitgeführt, was einmal mehr zeigt, wie konservativ die Römer sind. Nach dem Motto, lieber wir ändern gar nichts, als wir machen was falsch. Das ist kein blinder Konservatismus, sondern denken Sie dran, da stehen die Götter dahinter. Man macht etwas falsch, die Götter sind erzürnt, sie strafen einen, das ist gefährlich. Deswegen waren solche Reformen auch höchst unpopulär. Die Athener haben 432 eine Kalenderreform eines sehr, sehr klugen Astronomen und Mathematikers, der die Kenntnis der babylonischen Astronomie hatte, den haben sie nicht durchgesetzt und auch die Römer haben, wie gesagt, im ersten Jahrhundert vor Christus ihren Kalender völlig durcheinander geraten lassen. Da war der Januar im Sommer, nicht? Und da merkt ja jeder, es ist irgendwie, passt das Wetter nicht zum Monat. Aber man war nicht in der Lage, das zu organisieren, bis der Machthaber Caesar kam und das geändert hat. Ich kann hier jetzt aus Zeitgründen nicht auf die verschiedenen Mechanismen des Schaltens eingehen. Ich darf nur vielleicht hervorheben, dass sich Caesar einen Spezialisten aus Alexandria kommen ließ. Das war sozusagen die Wissenschaftshauptstadt, ja, die Wissenschaftshauptstadt von der griechischen Welt. Und die waren deswegen so gut, weil sie die genaue Kenntnis der ägyptischen Astronomie hatten und den alten ägyptischen Kalender angepasst hatten. Und sie hatten nämlich gemerkt, der ägyptische Kalender, der ging schon sehr genau. Er hatte 365 Tage. Aber ein Viertel ungefähr, nicht? Wir wissen, ein Vierteltag, das haute da nicht hin. Und da haben sie einen neuen Kalender eingeführt, den Caesar dann praktisch übernommen hat. Das war so Sigenes von Alexandria, der das für Caesar gemacht hat und der eigentlich die Struktur des Kalenders, den wir heute noch haben, mit diesen leichten Modifizierungen der gregorianischen Kalenderreform, das ist aber im Grunde prinzipiell derselbe Kalender. Wichtig ist ja nun eben, sind diese Kalender für alle möglichen. Ich habe jetzt von den politischen Geschäften gesprochen, von dem religiösen Leben, daneben das wirtschaftliche Leben, das was hier als der neunte Tag, das sind die Nundine, die rechnen inklusiv, es sind acht Tage und dann ist der nächste, der neunte Tag, das ist der Markttag, alle neun Tage ist Markt oder also die wirtschaftliche Bedeutung. Fristen sind natürlich wichtig. Die Griechen schlossen Friedensverträge nicht auf Dauer, sondern sich selbst gut kennend immer nur auf Zeit. 30 Jahre, aber musste man 30 Jahre wenigstens überblicken. Der 30-jährige Frieden, der dann von 446, der nur 15 Jahre gedauert hat. Dann gibt es natürlich die Fristen bei privatrechtlichen Verträgen, zum Beispiel bei Schulden. Und da habe ich auch in demselben Stück von Aristophanes, 423, die Patentlösung für die griechische Schuldenkrise gefunden. Ja, echt. Die hatten offenbar damals schon ein Problem. Also das war damals nicht ganz Griechenland, das war ein Individuum. Ein athenischer Bauer, der Held dieser Komödie, die Wolken, Strepsiades genannt, der hat einen Sohn mit einem teuren Hobby, nämlich Wagenrennen, also mit Pferden, aber sehr teuer damals auch schon. Und bringt ihn also in große Verschuldung und er kommt nicht da raus. Und eine Idee entwickelt er. Er will den Mond von Hexen herunterholen lassen. Das ist eine alte Vorstellung. In Griechenland gibt es Hexen, gab es, also ich meine, vielleicht auch jetzt noch, aber das ist ja, das war hoffnungslos und unkorrekt, Entschuldigung. Also es gab früher mal in Griechenland Hexen und zwar wurden die vor allen Dingen im Norden in Thessalien lokalisiert. Da gibt es hinreißende Geschichten und Romane dazu. Und die Hexen machen eine Sache besonders gut, die holen den Mond runter. Dann sagt er, ich habe jetzt eine Idee, mit meinen Schulden fertig zu werden. Ich sage, den Hexen soll den Mond runterholen, dann tüte ich den ein und stecke ihn weg. Denn der Mond misst die Zeit und die Zinsen wurden nach Monden berechnet. Und er sagt, da kann keiner mehr die Schulden berechnen. Das ist eine interessante Weise der Schuldentilgung. Also wenn es in Thessalien noch Hexen gibt, mal sehen. Also das noch einmal, um die Bedeutung der genauen Rechnung zu erläutern. Aber nun, jetzt komme ich langsam zur Uhr des Historikers, aber vorher noch zu der Uhr der griechischen Historiker, wenn man so will. Wir haben bisher immer von Tagen, Monaten und Jahren gesprochen. Was ist aber mit der langen, langen Distanz? Ja, da haben wir uns dran gewöhnt, die Historiker, auch Ethnologen, Anthropologen, zu unterscheiden zwischen einem kommunikativen Gedächtnis, das sozusagen an unsere Biologie direkt geknüpft ist. Das heißt, es bewegt sich die Tradition, die Überlieferung innerhalb einer Familie und innerhalb von 3 Generationen. Das ist so das normale menschliche Maß. Man kennt noch seinen Opa, das ändert sich gerade so ein bisschen, ja, weil wir immer älter werden, aber das ist ja ein ganz neuer Zustand. Wenn Sie eine normale Lebenserwartung von 40, 50 Jahren haben, dann können Sie gerade mal Glück haben, wenn Sie noch einen Opa haben oder eine Oma. Dann sind das 3 Generationen und der Opa und die Oma erzählen natürlich von früher. Und da kommt man vielleicht noch in deren Elterngeneration und dann kann man, wenn man Glück hat, so einen Zeitraum von 100 Jahren überblicken. Wenn die aber alle tot sind, keiner weiterlebt, bleibt davon dieser Erinnerung gar nichts mehr übrig. Wenn es eine Gesellschaft, die eine Länge haben will, eine lange Bestandsdauer, die braucht eine gepflegte Erinnerung, das, was der Ägyptologe Jan Assmann das kulturelle Gedächtnis nennt. Das muss in irgendeiner Weise gepflegt werden. Und da ist unser Punkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Darüber hat der schon erwähnte Assmann ein schönes Buch geschrieben, mit dem gerade in Freiburg ja besonders assoziationsreich gilt, Stein und Zeit, weil er gesagt hat, ein Mittel, um die Zeit, das kulturelle Gedächtnis, also lange Zeit, mehr als 3 Generationen, zu fixieren, ist die Monumentalisierung. Wir meißeln was in Steine. Und seine Kultur, mit der er sich hauptsächlich beschäftigt hat, die ägyptische, gibt ihm dafür ja wunderbare Beispiele. Es gibt aber auch andere. Auch mündlich können Gesellschaften über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg tradieren, Traditionslinien bilden. Jedenfalls waren dann die in unserem Kulturkreis, Sie können aber sofort die Chinesen und die Inder daneben stellen, Kulturen in der Lage, ohne große Probleme, vielleicht ist das ein bisschen zu salopp gesagt, aber mit einer gewissen Anstrengung, einer Kontinuität und einer perfekten, starken, herrschaftlich organisierten und religiös sanktionierten Ordnung konnten sie über Jahrtausende überblicken. Man hätte über die Ägypter, das was Napoleon gesagt hat, genauso gut auch über die Babylonier sagen können, Jahrtausende blicken auf euch herab. Jahrtausende lang hat man Listen gepflegt und immer wieder Schreiber ausgebildet und sogar in Sprachen, die kein Mensch mehr sprach, so wie die Römer immer noch so einen Monat mit rumschleppen, den es gar nicht mehr gibt. Das Sumerische haben die noch geschrieben, obwohl das nur noch Spezialisten überhaupt konnten und auch nicht mehr so recht wussten, was davor war. Das wird aber gepflegt 2.000-3.000 Jahre lang. Und dann gibt es eine ganz lange Linie. Jetzt kommen die Griechen und auch die Römer zunächst, und denen fehlt das alles. Die haben gar nicht die Möglichkeit. Die haben ihre Amtsjahre. Die zählen, ja, das war das Jahr, als Merkel Bundeskanzler war. Wenn man mal vorstellt, die sind immer nur ein Jahr. Was manchmal gar nicht so schlecht wäre. Je nachdem. Ja. Also, oder als, wenn es mal so Siegenes, Archon heißt das bei den Athenern. Die Römer hatten 2, die Konsuln, als X und Y Konsuln waren. Das ist das Jahr. Ja, aber mein Gott, wie soll man sich das alles merken? Wenn das jetzt 10 Jahre später ist, ja, wie hieß der nochmal? Habe ich vergessen. Ja, wissen Sie, müssen immer dran denken, es gibt keine Zeitungen, es gibt keine Denkmäler, es gibt keine Bilder, Sie müssen das alles im Kopf haben. Dann hat man Listen gemacht, wo diese Beamten drauf standen. Aber erst sehr spät und vorher ging das mit dem Rechnen gar nicht so her. Und wenn man nun noch längere Zeiträume überblicken wollte, dann hat man etwas sehr Einfaches gemacht, was man in fast allen vormodernen Kulturen hat. Man hat einfach die Generationen gerechnet. Kinder, Eltern, Großeltern. Ja. Wunderschönes Beispiel, die Odyssee von Homer. Ungefähr zur selben Zeit entstanden, wie das Werk von Hesiod, aus dem ich zitiert habe, 700, ganz grob gesagt, vor Christus. Sie kennen sie alle, diese drei Figuren. Odysseus ist der erwachsene Mann. Da gibt es aber noch seinen alten Vater, der Laertes. Der ist ein Altenteiler. Ja? Der packt es nicht mehr so ganz, ist noch ganz fit, aber ist eben Altenteiler. Und der Sohn, Telemachos, der ist auf dem Sprung, Mann zu werden. Und davon handelt auch die Odyssee. Diese drei Generationen. Und dann hat man auch angefangen, als die Historiker kamen, wir brauchen ein besseres Instrument. Und das war in dieser großen, ich muss es mal so nennen, in dieser revolutionären Zeit im 6. Jahrhundert in Milet, als die plötzlich auf diesen aparten Gedanken kamen in Griechenland, vielleicht nur einer oder ein paar Leute, wir wollen mal wissen, was da eigentlich hinter allem steckt, was die erste Ursache ist, das erste Prinzip, der Anfang. Eine Suche, die meines Wissens auch noch heutige Physiker umtreibt. Oder die Suche nach dem Urknall. Der Urknall ist die Archä, der Anfang, das Principium, das Prinzipium. Damit hat man sich beschäftigt und hat danach gefragt, wie man das rauskriegen kann. Und dann hat man angefangen, alles zu ordnen, die Zeit zu sortieren. Und dann lernte man immer mehr die Kulturen des Orients kennen. Und bei Herodot, bei dem Historiker Herodot, in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus schreibt, da merken wir noch diese ungeheure Bewunderung für das, was jetzt wirklich lange Linien in der Chronologie sind. Da sagt er, wir kommen hier mit unseren Generationen und da rechnen wir mit 7, 8 Generationen, dann fühlen wir uns schon wie die Könige und sagen, davor sind nur noch Götter. Dann geht man nach Ägypten, sagt er, dann guckt man hin, dann erzählen euch die Leute was von 2000 und 3000 Generationen. Und da muss man anfangen umzuschalten, umzurechnen, den Kurs. Weil man Jahre hat und nicht nur das eine Jahr oder die kurzfristigen Amtsjahre oder die 30 Jahre eines Friedens, sondern 100, 1000 Jahre zu erfassen. Das ist erstmal überhaupt eine gigantische Leistung. Und bei den Griechen sehen wir noch, wie die gestaunt haben, wie Herodot fassungslos war, dass das geht. Und wie die angefangen haben, das umzurechnen. Eine Generation 30 Jahre oder noch Pi mal Daumen, drei Generationen 100 Jahre, dann rechnet man nicht sehr präzise, aber hier ging es ja auch nicht um Kult, sondern hier ging es um die Erfassung von Geschichte aus Interesse heraus, um sie zu erzählen und um den späteren zu künden von den Leistungen der Vorfahren. Und diese chronologische Präzision, die plötzlich in der griechischen Historiografie endet, sowohl bei Herodot als auch bei Thukydides, dem zweiten großen Historiker, der um 400 schreibt, die sind beide die Fanatiker der Chronologie. Und das ist schon die Uhr des Historikers, wenn wir so wollen. Die Chronologie ist das Rückgrat der Geschichte. Und das können wir da sehen. Der Herodot markiert den Anfang der Perserkriege aufs Jahr genau. Mit der Zählung, die man im Orient hatte, nach den Regierungsjahren des Großkönigs Xerxes, im 6. Jahr des Xerxes. Und er macht uns noch die Freude, das noch mit einem athenischen Amtsjahr zu korrelieren, also einen Umrechnungskurs, einen chronologischen Umrechnungskurs zu machen. Das Jahr des Archons Kalia, der ist 480 im Sommer beginnend. Das war der Angriff des Xerxes. Und weil Herodot das schreibt, meine Damen und Herren, können wir heute die Chronologie der Ägypter und des Nahen Orients, die an der achämenidischen, persischen Chronologie hängt, beziehungsweise umgekehrt, die Persische hängt daran, zurückverfolgen bis in die erste Hälfte des 3. Jahrtausends. Dank dieser einen einzigen Angabe. Sonst würden wir noch größere Schwankungen haben. Und der Historiker Thukydides in seinem zweiten Buch markiert den Beginn seines Krieges, des Peloponnesischen Krieges im Frühjahr 431 gleich mit 6 Synchronismen. Dass es auch wirklich jedem klar ist, wann dieser Krieg angefangen hat. Und dann wird an diesem System immer weiter gearbeitet. Immer mehr berücksichtigt man die Astronomie, vor allen Dingen in der hellenistischen Wissenschaft. Das kann ich hier im Einzelnen nicht ausführen. Und dann gewöhnt man sich daran, schon die Komplexität der Zeiten ein bisschen ins Auge zu fassen, den Wandel, das eigentlich Geschichtliche, die Veränderung in den Griff zu kriegen. Herodot stellt schon am Anfang seines Werkes fest, ich habe gemerkt, und das merkt man natürlich im Lauf der Zeit, die, um Thomas Mann zu zitieren, eben auch etwas zeitigt. Die Zeit als solche zeitigt etwas, verändert etwas. Sie macht aber auch das Große klein und das Kleine groß, wie Herodot das beschrieben hat. Wir kriegen vor allen Dingen schon bei Thukydides so etwas wie die Dynamisierung der Zeit, Beschleunigung der Zeit in Krisen. Das haben Gelehrte schon wie Jakob Burckhardt beobachtet. Und wir haben dann, und das wäre ein anderer Vortrag, oder das wären zwei, da müsste man einen Philologen und einen Archäologen, einen richtigen Archäologen herholen, die müssten über die Ästhetisierung der Zeit sprechen. Über den Kairos, das heißt den Zeitpunkt, den man erwischen muss, den wir noch aus dem Sprichwort kennen, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Denn der Kairos geht schnell vorbei und sieht vorne dargestellt ganz jugendlich aus und von der anderen Seite wie ein alter Mann und da hängt nur noch so ein langer Schopf und wenn man den spätestens nicht hat, dann ist der günstige Moment vorbei. Oder die Tyche, die Göttin der Fortuna. Und wenn Sie sich die literarische Form, das müsste ein Philologe machen, sagen, wie man Zeit komplex narrativ umsetzt, das kann man nun an der Ilias Homers sehr schön sehen. Der Trojanische Krieg hat 10 Jahre gedauert. Aber in der Ilias, in der dieser Krieg dargestellt wird und dem man auch ein komplettes Bild von diesem Krieg bekommt, hat nur 15 Tage und 5 Nächte erzählte Zeit. Von 10 Jahren, von 3650 Tagen. So komplex sind schon die antiken griechischen Zeitvorstellungen gewesen. Die Uhr des Historikers tickt allerdings noch etwas anders. Und die Uhr des modernen Historikers meine ich jetzt. Denn bei allem, was wir über diese vormodernen Zeitvorstellungen sehen können, merken wir doch, dass sie in der Regel, von Ausnahmen abgesehen, wie Thukydides oder Herodot, die einen sehr großen Wert auf Wandel und Umschlag legen, dass man aber doch in der normalen Wahrnehmung immer mit dem qualitativ Gleichen zu tun hat. Im Grunde wird Differenz eingeebnet. Gerade bei denen, die die Zeit am besten beherrschten, in den Hochkulturen, da gibt es immer Kontinuität, auch wenn es gar keine gab. Die Ägypter haben, wir sagen das so, das Alte Reich. Da gibt es eine Zwischenzeit, 200 Jahre. Da gibt es das Mittlere Reich, gibt es wieder eine Zwischenzeit, nicht ganz so lange. Da gibt es das Neue Reich und so weiter. Aber wer sagt uns denn, was wussten die Leute nach 200 Jahren sogenannter Zwischenzeit und Chaos und hin und her noch von dem davor? Und dann tun sie so, als hätte es gar keine Änderung gegeben. Und wenn Sie sich die ägyptische Kultur angucken, dann haben Sie auch den ersten Eindruck, 4000 Jahre wenig verändert. Das ist eine sozusagen ganz charakteristische Weise, mit Zeit umzugehen. Nicht das Verändernde betonen, sondern die Kontinuität. Ganz anders tickt die Uhr des modernen Historikers. Hier verdanke ich alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, und darum kann ich das auch etwas kürzer machen, weil ich hier eigentlich im Wesentlichen das erzähle, was Reinhard Koselleck im Wesentlichen erarbeitet hat. Es gibt Elemente von Darstellung von Beschleunigung, von Krisen, von revolutionsartigen Auseinandersetzungen bei Thukydides. Aber mit der Französischen Revolution und der sogenannten industriellen Revolution ändern sich die Dinge. Und das ist wird als Charakteristikum der Moderne angesehen. Zum einen entwickelt sich der Gedanke eines Fortschritts. Nicht mehr das im Grunde Gleiche oder das sich zyklisch Wiederholende, sondern das Fortschreiten und letztlich qualitativ Andere. Schon die Querelle des Anciens et Modernes, dass die Leute sagen, naja, wir müssen nicht immer nur sagen, die Antike war das Maß aller Dinge, wie in dem Renaissance-Humanismus, sondern die Modernen, wir, können mehr. Jedenfalls gibt es da einen Unterschied. Es gibt einen Fortschritt. Und so gibt es so etwas wie die Erwartung einer Beschleunigung, eines Prozesses, der sich dann irgendwie erfüllt. Und dann kommt die Erfahrung konkreter Beschleunigung. Das hat Koselleck eben meisterhaft herausgearbeitet. Bis zur Erfindung der Lokomotive, sagen wir mal ganz zugespitzt. Bestimmte das Pferd, der Esel oder das Kamel, das Tempo. Jahrtausende lang, solange es diese Tiere also als domestizierte Tiere gibt. Vorher waren die Menschen noch langsamer unterwegs. Das war das Höchste der Gefühle, aber es ist kein qualitativer Unterschied, ob man nur noch mit der Postkutsche fährt und mit vier Pferden und so weiter. Das konnte Julius Caesar und Nebukadnezar auch schon. Aber jetzt kommt das Pferd. Und schon 1838 schreibt der Brockhaus, ich zitiere, dass selbst die Luftfahrt, wenn sie je stattfinde, dem Durchbruch nicht gleichkommen würde, den die Eisenbahn zur technisch beherrschten Zeit erzielt hat. Das sehen wir, die Wahrnehmung, das ist das, was diese Erfahrung der konkreten Beschleunigung, das, was Kozelek meint. Und da gibt es ein wunderbares Gedicht von Adalbert von Chamisso, 1830, mit dem schönen Titel Das Dampfross. Das ist eben eine schöne Metapher, das Dampfross. In dem heißt es unter anderem, mein Dampfross, Muster der Schnelligkeit, lässt hinter sich die laufende Zeit und nimmt zur Stunde nach Westen den Lauf, kommt's gestern von Osten schon wieder herauf. Das ist nun also noch eine ganz beschleunigte Zeit. Das ist eine dichterische, poetische Lizenz, aber es zeigt doch einmal sehr deutlich, wie man diese Veränderung wahrgenommen hat. Eine echte, wirkliche, auch mentale Revolution. Durchaus vergleichbar dem, was in Milet im 6. Jahrhundert vor Christus passiert ist oder im 4. Jahrtausend am Nil und am Euphrat und anderswo. Was nun in dieser sich entwickelnden neuen Geschichtsbild des Historismus herauskommt, ist denn doch, das sieht man dann, etwas anderes. Man betont genau vor diesem Hintergrund der Veränderung und der Beschleunigung die Differenz, das Andere an der Geschichte. Nicht das immer Gleiche, sondern das sich Verändernde und auch das qualitativ Andere. Und dafür ist besonders charakteristisch ein berühmtes Diktum des großen Historikers Ranke, dass nämlich jede Epoche unmittelbar zu Gott ist. Das ist religiös formuliert, besagt aber die Grundeinsicht des Historismus, der historischen Sicht. Alles hat sozusagen den gleichen Wert und muss von sich heraus verstanden werden. So muss es mindestens so versuchen. Und dass dies nicht ein abgelebtes Zitat ist, können Sie zum Beispiel in dem relativ neuen Buch des britischen Historikers Evans In Defense of History nachlesen, der sich explizit auf diesen Grundsatz beruht, vor etwa 10 Jahren. Damit kommen wir aber jetzt zu einem ersten Aspekt in dieser Beurteilung des Historismus, die Epoche. Das ist nämlich etwas ziemlich Problematisches, ist aber unerlässlich. Wir müssen die Geschichte sortieren und ordnen, sonst kriegen wir sie nicht in den Griff und nicht einfach nur zählen. Das reicht nicht, sondern wir müssen sie strukturieren, gerade unter dem Anspruch, dass Epochen etwas Eigenes haben. Und so gibt es auf der einen Seite bei diesen Epochen eine Ambivalenz, eine Wechselwirkung, ein Wechselverhältnis. Auf der einen Seite neigen wir dazu, Epochen zu essentialisieren, zu sagen, das war jetzt so und vorher nicht und später auch nicht mehr. Diesen Begriff der Epoche sehr stark zu machen und ihn sogar in andere Bereiche zu übertragen. Wir sagen, das ist ein typischer Renaissance-Mensch. Oder wir sagen auch heute von einem, der lebt und der ein bisschen fülliger ist und unter Adipositas leidet, wenn wir es etwas vornehm ausdrücken möchten, der hat sehr barocke Züge. Wir neigen dazu, also einen bloßen Epochenbegriff zu substantialisieren. Andererseits, und das haben schon Historiker und Theoretiker wie Johann Gustav Droysen und Alfred Heuss festgestellt, herrscht in Bezug auf die Epoche durchaus Arbitrarität. Droysen sagt in seiner Historik schon vor über 150 Jahren, dass es in der Geschichte so wenig Epochen gibt, wie auf dem Erdkörper die Linien des Äquators und der Meridiankreise, dass es nur Beobachtungsformen sind, die der denkende Geist dem empirisch Vorhandenen gibt, um es desto gewisser zu fassen. Also, ich finde die Metapher mit diesem Meridiankreis ist vielleicht nicht ganz geschickt, aber wichtig ist, es ist Die Epoche ist eine Konstruktion von uns, die aber nicht einfach nur willkürlich ist, sondern die etwas, die sich bezieht auf den Gegenstand, auf das, was Droysen das empirisch Vorhandene nennt. Ähnlich spricht Heuss von Konvention in Bezug auf die Epoche. Und das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Und das würde uns erlauben, einerseits genau zu überlegen, warum machen wir hier eine Epochengrenze und da nicht. Und wenn Ulrich Herbert, unser hochgeschätzter Kollege, über den Begriff der Hochmoderne reflektiert und andere darüber, was ist das eigentlich, dann ist das das Kerngeschäft des Historikers. Auch wenn in 10 Jahren einer kommt und sagt, naja, ich lege das mal anders hin. Und da gibt es doch wunderbare Beispiele. Denken Sie, also wenn Sie schon älter sind, es sind ja ein paar, aber die sind auch fast schon so alt wie ich, was Sie selbst erlebt haben. Also wahrscheinlich haben Sie den Einschnitt von 1989 sehr massiv wahrgenommen. Wird dieser Einschnitt in 100 Jahren immer noch so stark sein? Oder ist 9/11 dann viel stärker? Das hängt davon ab, welche Perspektive man hat. Und die hängt wieder, die haben wir nicht in der Hand. Die können wir in Bezug auf die vergangene Geschichte einnehmen, aber nicht auf das, was uns gerade umgibt. Da haben wir noch nicht genügend Distanz. Oder man kann ein Gedankenspiel machen. Da hat mich mein ägyptologischer Kollege drauf gebracht, als wir über das alte, mittlere und neue Reich sprachen, und der mich fragte, ja, wieso haben wir das eigentlich, das war ja sein Thema, wieso ist das wieder zustande gekommen? Das ist nämlich eine große Frage. Wir sehen das lange Ägypten, aber das ist Kontinuität, die gab es nicht, die wurde gestiftet und behauptet, und wie, das interessierte den Kollegen. Und da fragte er mich, Sie sind doch Historiker, wie war doch eigentlich mit Karl dem Großen, da mit dem Römischen Reich zu den Franken, war das sowas Ähnliches? Und er sagt, wahrscheinlich ist das genau dasselbe. Und dann kam ich auf den Gedanken, und das ist vielleicht ein Gedankenspiel, aber das ist alles Nachdenken über Epochengrenzen bis zu einem gewissen Grade. Und das ist auch das, was die Uhr des Historikers so komplex macht. Wenn wir die Geschichte Europas seit der klassischen Antike nehmen, mit dem Römischen Weltreich und den Vorläufen, und vielleicht ist das genauso wie Ägypten. Das Alte Reich waren die Römer. Da gab es so eine Zwischenzeit, wir haben Völkerwanderung, Merowinger, und dann kamen die Franken. Das war ja auch das Römische Reich. Und nicht das Deutsche Reich oder Franken, das war das Römische Reich. In dem Selbstverständnis der Leute, um die es ging. Und das lasse ich jetzt mal ganz frech bis 1806 reichen. Das Alte Reich. Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dann habe ich das Mittlere Reich erst. Und in dem Neuen leben wir noch. Nach großen Wirren im 19. und 20. Jahrhundert haben wir Europa. Und wenn Sie mal darauf achten, wie gerne man Europa mit dem Römischen Reich heute vergleicht, und wenn ich mir vorstelle, jemand guckt in 2000 Jahren Distanz oder in 3000 Jahren auf unsere Geschichte, dann möchte ich fast wetten, die machen das so, wie wir das mit den Ägyptern machen. Denn wir stricken ganz schön an unserer Kontinuität. Ja. Aber das können wir ja alles nicht wissen. Und das sind die Grenzen unserer Zeit. Ganz kurz zum Schluss noch und fast nur. Ist das mein Handy? Es ist ausgeschaltet. Was mit dieser Epoche zusammenhängt und was ich auch schon angesprochen habe, ist die Frage, wo ziehen wir eben die Grenze, dieses Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität. Und wenn wir nach Epochengrenzen suchen, stoßen wir darauf, was nehmen wir denn jetzt? Und dann sind wir mit dem ganzen Kontinuum der Geschichte konfrontiert. Da gibt es die politische Geschichte, da gibt es wirtschaftliche Entwicklungen, da gibt es intellektuelle Entwicklungen, und die laufen alle mit anderen Geschwindigkeiten. Da gibt es ein großes Werk von Brodel über das Mittelmeergebiet in der frühen Neuzeit. Das können Sie aber auch als Buch für das Altertum lesen, weil, wie gesagt, die Geschwindigkeit 1500 nach und 500 vor sich nicht wesentlich unterschied. Auch nicht auf See. Aber der hat drei große Rhythmen. Schnell getakteten Rhythmen der politischen Geschichte. Krieg, Kampf, Vertrag. Die längeren Rhythmen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. und die ganz, ganz langen der landschaftlichen Entwicklung, wo wir dann schon quasi in die Geomorphologie und in die Geologie hineinkommen. Die Longue Durée. Und das muss man unterschiedlich behandeln und das steht nebeneinander. Und das ist eigentlich, wenn man so will, der entscheidende Punkt in der, oder die Unruhe in der Uhr des Historikers, dass der Sinn für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Es kann nämlich sein, dass es bestimmte Prägungen gibt. Pierre Bourdieu, der große französische Soziologe, spricht von Habitus. Und sagt, manche Leute haben sich in bestimmten Zeiten ein Habitus angewöhnt. Der ist ihnen gleichsam eingeschrieben. Sie haben sich an ein bestimmtes System gewöhnt. Das ist so längere Laufzeit. Die Dinge haben sich in Wirklichkeit aber schon geändert. Sie kommen aber gar nicht mehr mit, weil in ihren Köpfen noch die alte Welt drin steckt. Und mein geschätzter Kollege Alois Winterling, auch Althistoriker, hat in Bezug auf die römischen Senatoren und die Kaiserzeit mit diesem Modell gearbeitet. Die römischen Senatoren, die lebten noch in einer Zeit, als sie die Bosse waren, in der Libera Respublica. Aber sie hatten schon einen Oberboss, den Kaiser. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis man das irgendwie wieder zusammengekriegt hat. Bis die kapiert haben, es ist ja doch anders. So wie die Griechen auch Jahrzehnte brauchten, bis sie gemerkt haben, wir haben nicht mehr die freie Polis, die Stadtrepublik, sondern wir haben Könige. Ja? Das ist Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und ich glaube, und damit komme ich zum Schluss, ich glaube, damit kann die Geschichte und die Zeit des Historikers mit diesem Sensus uns sehr viel zeigen über das, was heute passiert. Nicht über die Vergangenheit, sondern über die Gegenwart. Denn wir leben in einer Welt, gerade in Zeiten der Globalisierung, mit einer bisher in der Geschichte überhaupt nicht dagewesenen Beschleunigung. Die spielt sich aber in bestimmten Teilen des Globus ab. Und die können Sie zum Beispiel beobachten, habe jetzt leider auf die Schnelle kein Bild mehr gefunden, aber es gibt solche Bilder bei Google oder so, wenn Sie sehen, wo sind Vernetzungen auf der Welt oder wo ist die größte Energieverschwendung. Da ist auch im Zweifelsfalle die größte Beschleunigung. Im Raum von New York oder in Kalifornien oder in West- und Mitteleuropa und in anderen großen Zentren, Beijing, Hongkong, Shanghai, Tokio und anderswo leben die Leute im Mittelalter oder in der Steinzeit. In Jemen können sie mehr anrichten, wenn sie wissen, wie Stämme funktionieren, als wenn sie irgendwas über Governance gelernt haben. Das können sie alles vergessen. Oder nicht, nein, man soll nie was vergessen, aber wenn sie das andere nicht verstehen, verstehen sie das nicht. Und sie würden dann verstehen, was jetzt in den arabischen Ländern passiert, warum das in dem Land so passiert und in jenem so. Weil wir sagen, das ist die arabische Welt oder der Nahe Osten. Das ist so, wie wenn einer sagt, ihr seid ja Europäer. Und wir sagen, aber da guck mal die Italiener an oder die Griechen und die Finnen. Das ist doch nicht dasselbe. Und genauso wenig, dass ein Angehöriger eines jemenitischen Stammes in der Oase Marib oder gar in Beduine hat irgendetwas Näheres zu tun mit einem kultivierten Stadtbürger, Rechtsanwalt oder Bankier in Kairo. Und so weiter. Und wenn wir das berücksichtigen, dass wir selber ständig mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen konfrontiert sind, mit Denkformen und Lebensweisen, die Jahrtausende alt sind und noch da sind. Wenn wir das mal verstehen, also wenn wir verstehen, wie die Uhr des Historikers tickt und dass sie vielleicht ein ganz gutes Instrument ist, auch wenn sie vielleicht etwas chaotisch tickt, aber wohl überlegt chaotisch tickt, wenn wir das bedenken, dann können wir vielleicht mehr lernen über das, was uns selber umgibt in der Gegenwart, und vielleicht auch in der Zukunft. Vielen Dank für Ihre Geduld.